SRF 3.
Das Tränengas am Grenzzaun. Mit bei einem Massenansturm auf die mazedonische Grenze in Idomeni kommt es zu gefährlichen Szenen. Der unerfreuliche Sonntag für die SVP im Kanton Uri. Sie fliegt aus der Regierung. Die SP hingegen verteidigt ihren letzten Regierungssitz in der Zentralschweiz. Der nicht ganz freiwillige Rücktritt. In der Ukraine tritt Ministerpräsident Jazenjuk nach langem Machtkampf zurück. Und das frühlingshafte Frühlingswetter. Auch morgen wird es ziemlich sonnig und noch milder mit etwa 18 bis 22 Grad. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Es sind wüste Szenen, die sich heute in der nordgriechischen Grenzstadt Idomeni abgespielt haben. Offenbar hatten Flüchtlinge versucht, durch den Grenzzaun nach Mazedonien zu gelangen. Polizisten aber drängten die rund 500 Menschen mit Tränengas zurück. Thomas Bormann berichtet aus Idomeni.
Verzweifelte Menschen, dramatische Szenen heute am Grenzzaun zwischen Griechenland und Mazedonien. 11.000 Flüchtlinge harren hier aus, manche seit 8 Wochen. Mal in Schlamm und Regen, mal unter heißer Sonne und oft mit Hunger im Bauch. Sie sind geflüchtet aus Syrien, aus dem Irak oder aus Afghanistan. Sie wollen endlich weiter, und zwar nach Deutschland oder nach Schweden, sich dort eine neue Existenz aufbauen. Heute marschieren wir los, verkündet der Flüchtling Abu Mohammed aus der syrischen Stadt Deir az-Zor mit entschlossener Stimme. Heute ist der entscheidende Tag für alle. Entweder wir gehen jetzt rüber oder wir sterben in Griechenland. Sie wollen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf die EU hoffen. Macht die Grenze auf, rufen sie, und wir haben unsere Kinder dabei und unsere Frauen, sagt ein junger Familienvater. Helft uns, so fleht er die Journalisten an. Dann, plötzlich, rennen mehrere hundert Flüchtlinge los, quer über ein Feld zum Grenzzaun hin. Doch die mazedonische Grenzpolizei schießt Tränengasgranaten über die Grenze. Zwar bestreiten die mazedonischen Behörden, Tränengas eingesetzt zu haben, Fernsehbilder beweisen aber das Gegenteil. Manche Flüchtlinge werfen voller Wut und Verzweiflung Steine zurück. Einige schaffen es sogar, 3-4 Meter des Zaunes niederzureißen. Aber mazedonische Grenzsoldaten mit Helm und Gasmaske drängen die Flüchtlinge zurück auf griechisches Gebiet. Viele Flüchtlinge haben ein Flugblatt in arabischer Sprache in der Hosentasche. Ein Flugblatt, das gestern im Flüchtlingslager Idomeni verteilt wurde und in dem zum Sturm auf die Grenze aufgerufen wurde. Wer hinter dieser Flugblattaktion steckt, ist unklar. Viele Flüchtlinge aber hatten aufgrund dieses Flugblatts Hoffnung geschöpft, Mazedonien würde endlich die Grenze öffnen.
Gleich geht's hier im Info 3 in den Kanton Uri. Dort fliegt die SVP aus der Regierung. Jetzt aber in die Ukraine. Dort fliegt der Ministerpräsident aus der Regierung, Konrad Muschk.
Der ukrainische Ministerpräsident Arseniy Jazenjuk hat seinen Rücktritt erklärt. In einer Fernsehansprache sagte er, Grund sei unter anderem die politische Krise der Regierung. Die Diskussion um seine Person habe den Reformprozess im Land blockiert. Formell werde er seinen Rücktritt am Dienstag im Parlament einreichen. Jazenjuk steht seit Monaten unter Druck. 3 Parteien sind aus seiner Koalitionsregierung ausgetreten. Und auch Präsident Petro Poroschenko hatte ihn mehrmals zum Rücktritt aufgefordert. Derweil sind im Osten der Ukraine erneut Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa angegriffen worden. Gemäß Angaben der OSZE wurden sie auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet beschossen. Verletzt wurde niemand. Wegen Felssturzgefahr sind an der Gotthard-Passstraße am Nachmittag mehrere Tonnen Fels gesprengt worden. Eine 3. Sprengung wird derzeit vorbereitet, meldet das Bundesamt für Straßen Astra. Die Gotthard-Passstraße sowie die Linie der Matterhorn-Gotthard-Bahn zwischen Göschnen und Andermatt sind seit gestern gesperrt. Noch steht nicht fest, wann die Strecken wieder geöffnet werden. Andermatt ist derzeit nur via Oberwallis und den Furka-Tunnel oder von Graubünden her über den Oberalppass erreichbar. Die Attentäter von Brüssel hatten eigentlich einen weiteren Anschlag in Paris geplant und nicht in Brüssel. Das hat die belgische Staatsanwaltschaft bekannt gegeben. Die Islamisten hätten dann aber von ihrem Plan abgesehen, weil die französischen Ermittler einige der Hauptverdächtigen verhaftet hätten. Stattdessen töteten sie am Brüsseler Flughafen und in einer U-Bahn 32 Menschen. Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat den Nordosten Afghanistans erschüttert. Das Beben war auch in Indien und Pakistan zu spüren. In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi seien die U-Bahnen aus Sicherheitsgründen gestoppt worden, berichtete ein lokaler Fernsehsender. In der pakistanischen Stadt Peshawar wurden mindestens 27 Menschen mit Verletzungen ins Spital gebracht. Polen gedenkt der Opfer des Flugzeugabsturzes von Smolensk heute vor 6 Jahren. Vor dem Warschauer Präsidentenpalast steht eine militärische Ehrenwache vor dem Bild des polnischen Präsidenten Lech Kaczynski und seiner Frau. Die beiden waren beim Absturz ums Leben gekommen. Mit ihnen starben weitere 94 Personen, die im Flugzeug saßen. Grund für den Absturz waren gemäß dem offiziellen Untersuchungsbericht menschliches Versagen und technische Mängel. Das Wetter. Morgen ist es sonnig und mild, vor allem im Osten. Tagsüber gibt es vor allem im Westen und Süden Wolken und später vereinzelt Platzregen, lokal auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen 18 mit schwachem Föhn bis 22 Grad.
Info 3 Abend.
Es war ein relativ kurzes Gastspiel der SVP im Kanton Uri. Nach 6 Jahren muss sich die erfolgsverwöhnte Partei wieder aus der Urnenregierung verabschieden. Die SVP verliert ihren einzigen Sitz in der Regierung. Dafür können die Sozialdemokraten allerdings nach einer Zitterpartie den letzten SP-Regierungssitz in der Zentralschweiz verteidigen. Aus Altdorf, Karin Portmann.
Der Druck auf die SP war enorm. Ob sie es schafft, auch weiterhin in der Regierung des bürgerlich dominierten Kantons Uri vertreten zu sein oder nicht. In den Nachbarkantonen Schwyz, Zug oder Luzern hatte die SP in den letzten Jahren einen schweren Stand und flog aus den Regierungen. Nicht so jetzt aber im Kanton Uri. Fast 50% der Wählerinnen und Wähler wollen weiterhin eine linke Stimme im Regierungsrat haben, die für ökologische Anliegen einsteht und für die Arbeitnehmenden. Der neu gewählte SP-Regierungsrat Dimitri Moretti.
Ja, die Erleichterung ist sehr gross. Also der Druck, der auf die Wahl im Kanton Uri lag, habe ich mitbekommen, wobei der nicht grösser war als unser eigener Druck, den wir uns auferlegt haben. Und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat.
Als eigentliche Wahlsiegerin aus diesen Gesamterneuerungswahlen geht aber die FDP hervor. Sie hat nicht nur im Kantonsparlament zugelegt, sondern heute mit der Wahl von Urs Janett auch noch einen dritten Regierungsratssitz holen können und stellt künftig wie die wählerstärkste Partei, die CVP, ebenfalls 3 Regierungsräte. Der neue FDP-Regierungsrat Urs Janett hat heute mit Abstand am meisten Stimmen erhalten. Er ist Jurist und war der einzige Kandidat mit Exekutiverfahrung. Geschlagen muss sich die SVP geben. Sie verliert nach 6 Jahren wieder ihren einzigen Sitz in der 7-köpfigen Regierung. Angetreten war die Fraktionschefin des UNO Parlaments, Petra Simmen. Sie schaffte es aber nicht, genügend über die eigenen Reihen hinaus zu mobilisieren. Die SVP wird künftig in der Opposition politisieren müssen, sagt Petra Simmen.
Wir werden wie bis anhin Sachpolitik betreiben, dass wir in gewissen Entscheiden freier sein werden. Das könnte sein und das wird sich dann in den einzelnen Geschäften zeigen.
Die UNO-Regierung setzt sich nach dem heutigen Wahltag nun neu zusammen aus 3 CVP- und 3 FDP-Sitzen sowie einem SP-Sitz.
Info 3 Abend.
Der Krieg in Syrien und der Kampf gegen den IS im Irak haben ein bisschen vergessen gemacht, dass im Süden der arabischen Halbinsel im Jemen seit gut einem Jahr ein Krieg tobt, dem tausende Menschen zum Opfer fielen, der große Zerstörungen anrichtet und volle Flüchtlingscamps hinterlässt. Vor ein paar Stunden ist zwischen den Houthi-Rebellen und der Armee eine Waffenruhe in Kraft getreten und durch die Vermittlung der UNO sollen in einer Woche Friedensgespräche aufgenommen werden. Carsten Kühntop berichtet.
Auf den Straßen der Hauptstadt Sanaa gibt es seit Tagen für die Menschen nur ein Thema. Wird es gelingen, den Konflikt zwischen Präsident Abed Rabu Mansur Hadi und den Houthi-Rebellen friedlich zu beenden? Wir hoffen, dass jetzt Ruhe einkehrt, denn die Leute leiden und sind am Ende. Und wir bitten Gott, die Dinge zu richten. 9000 Tote bisher, jeder dritte davon ein Zivilist. Die Bürgerkriegsparteien haben sich nichts geschenkt. Alle Seiten kämpften ohne jede Rücksicht auf die Bevölkerung. Doch besonders blutig wurde der Konflikt erst, als Saudi-Arabien im März vergangenen Jahres eingriff und seiner Luftwaffe den Stand Startbefehl erteilte, unterstützt von mehreren arabischen Staaten und den USA. Im fernen Genf stellte Rupert Colville, Sprecher des UN-Menschenrechtskommissars, ein Jahr später fest, Berichten zufolge ist die Koalition für zweimal so viele zivile Opfer verantwortlich wie alle anderen bewaffneten Kräfte zusammen. Und letztlich alle Menschen, die durch die Koalition getötet wurden, kamen durch Luftangriffe ums Leben. Erst eine Waffenruhe, einige Tage später dann Friedensgespräche in Kuwait. Zum wiederholten Mal versuchen die Vereinten Nationen, den Konflikt zu entschärfen. Bereits vor dem Krieg war der Jemen das ärmste arabische Land. Jetzt braucht mehr als jeder Zweite Lebensmittelhilfe. Jeder Fünfte ist auf der Flucht. Hunderte Polikliniken und Schulen sind zerstört. Wieso sich Saudi-Arabien dermaßen im Jemen verbissen hat? Der mächtige Rivale Iran unterstützt die Houthi-Rebellen wohl auch mit Waffen. Doch längst ist der Jemen für die Saudis zu einem Sumpf geworden, aus dem sie nun raus wollen. Und auch die Houthis klingen dieser Tage so, als würden sie nach einer friedlichen Lösung suchen, ernsthafter als bisher. Zum lachenden Dritten wurde im Laufe des Bürgerkriegs Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Im Süden kontrolliert Al-Qaida nun einen Mini-Staat. Dazu gehören der drittgrößte Hafen des Landes und 600 Kilometer Küste. Durch Zölle und geschmuggeltes Benzin kommen jeden Tag 2 Millionen Dollar in die Kassen von Al-Qaida mindestens. So gut ging es diesem wohl gefährlichsten Ableger des Terrornetzwerks noch nie seit seiner Formierung in den 90er Jahren.
Das war Info 3, das News-Update zu diesem Sonntag. Alles Wichtige gibt's auch online unter srf.ch/news. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.